Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Alles, was ich tue, jede Aktion, auch jede unterlassene Aktion, schafft ein Stück weit Kultur in der Organisation, in dem Unternehmen. Offenheit auf allen Ebenen sollte das Ziel eines jeden Unternehmers sein. Bei meiner Beratung geht es jetzt nicht darum, ein Unternehmen noch profitabler zu machen, sondern es geht mir immer darum, einen Ort zu schaffen, bei dem der Mitarbeiter im Idealfall sagt, Mensch, Gott sei Dank ist es wieder Montag und ich freue mich auf die Arbeit.
Mein Name ist Tina Meyer-Schneider. Ich bin wissenschaftliche Referentin am Roman-Herzog-Institut. Mit diesem Podcast bringe ich Menschen nach vorne, die mit ihren Ideen und Wirken etwas bewegen. In der zweiten Podcast-Staffel geht es um das Thema strategische Führung. Heute zu Gast Professor Frank Müller. Frank Müller lehrt hauptberuflich als Professor am Institut für Arbeit und Personal an der VOM Hochschule für Ökonomie und Management in Nürnberg. Nebenberuflich arbeitet er als externer Organisationsentwickler. Er unterstützt Unternehmen bei Neustrukturierung, Personalstrategie und dem Einführen und Umsetzen neuer unternehmenskultureller Prozesse. Der gelernte Bankkaufmann war nach seinem BWL-Studium zunächst in der Wirtschaftsprüfung tätig, aber dann wurde er doch Professor. Wie ihm das gelungen ist, darüber spreche ich heute mit ihm in dem RHI-Podcast. Hallo Herr Müller, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns in der zweiten Podcast-Staffel beim Thema strategische Führung zu begleiten und uns heute auch einen Einblick in Ihren persönlichen Werdegang zu geben. Eben habe ich kurz angerissen, Sie sind gelernter Bankkaufmann, heute jetzt Professor. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das ist natürlich eine längere Geschichte, die sich über mehrere Jahrzehnte gestreckt hat. Im Grunde genommen fange ich die Geschichte am besten in der Schulzeit an. Ich war ursprünglich auf dem Gymnasium gewesen und was, glaube ich, gar nicht so selten ist, war ich auch einer der Jungen, die alles andere im Sinn hatten, außer Lernen. Ich bin zwar trotzdem immer von einem Jahr zum anderen gekommen, aber irgendwann dachte ich mir, die Noten sind doch nicht so wirklich gut. Ich glaube, ich wechsle auf die Realschule, bin dann freiwillig auf die Realschule gegangen und hatte tatsächlich so naive Gedanken, dann habe ich mehr Freizeit, weil ich komme vom Gymnasium, da bin ich den Realschülern ja voraus, sollte mich da aber sehr getäuscht haben. Als ich dann in der Realschule angefangen habe, hatte ich tatsächlich anfänglich deutlich schlechtere Noten als jemals am Gymnasium. Und hat dann gedauert bis zur 9. Klasse. Da hat dann Freund, der ist etwa 5 Jahre älter als ich, der hat mir dann Nachhilfe gegeben in Mathe. Da war es dringend notwendig, da bin ich relativ talentfrei gewesen. Und ein Jahr lang Nachhilfe hat mir geholfen, um den Anschluss zu finden. Und ich nutze da immer gerne die Metapher und sage, er hat mich quasi wie beim Wellenreiten der Trainer, desjenigen, der das Wellenreiten lernt, vor die Welle geschoben. Also ich musste da nicht aus eigener Kraft paddeln und habe dann frustriert die Welle mal wieder nicht erwischt, sondern er hat mich tatsächlich vor die Welle geschoben. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, Lernen tut gar nicht so sehr weh, wie ich eigentlich immer dachte. Und seit der Zeit an habe ich eigentlich nicht mehr so wirklich aufgehört zu lernen, habe dann anschließend eine Ausbildung der Bank gemacht. Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht und auch das Lernen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und anschließend habe ich dann das Fachabitur nachgeholt und habe dann betriebswirtschaftliches Studium aufgenommen.
Lassen Sie mich zurückkommen auf die Welle, vor die Sie geschoben worden sind. Wenn Sie heute Ihre Tätigkeit anschauen, ist es etwas, was Sie in Ihr Wirken mit hineinnehmen, in Ihren Tag an die Schülerinnen, Studentinnen, Unterrichtenden, mit denen Sie im Austausch sind?
Durchaus. Also im Grunde genommen war das eines der Schlüsselmomente in meinem Leben, der mich extremst geprägt hat. Ich habe gemerkt, es bedarf im Leben immer wieder Hilfe von außen. Und es ist mir heute eine große Freude, Studenten an die Hand zu nehmen, sie über die Zeit an der Universität zu begleiten und dann hoffentlich nach einer gewissen Zeit dann auf einem höheren Selbstwirksamkeitslevel und vor allem auch dem Bewusstsein, dass sie deutlich mehr können, dass viel in ihnen steckt, mit dem Bewusstsein, ich bin reif für die Welt da außen, ich muss nicht an mir zweifeln, ich schaffe das auch, auf dem Level und mit der Zuversicht dann aus der Hochschule zu verabschieden. Und sehr ähnlich verhält sich das auch mit den Unternehmen. Also bei meiner Beratung geht es jetzt nicht darum, ein Unternehmen noch profitabler zu machen, sondern es geht mir immer darum, einen Ort zu schaffen, bei dem der Mitarbeiter im Idealfall, ich überspitze es jetzt ein bisschen, sagt, Mensch, Gott sei Dank ist es wieder Montag und ich freue mich auf die Arbeit. Und die Organisationen eben in die Richtung zu entwickeln, dass die Mitarbeiter mit Freude in die Arbeit gehen und sich selbst und damit eben auch dann die Organisation Schritt für Schritt zu einem besseren und attraktiveren Ort zu machen.
Aus der eigenen Erfahrung kennt man das ja vielleicht oder aus der eigenen Erfahrung kennen wir alle, dass es oft einfach fällt, andere zu beraten, vor allen Dingen dahin, wo sie sich entwickeln sollen. Wie finden Sie für sich Ihre persönlichen Ziele? Haben Sie da professionelles Handwerkszeug aus Ihren Vorlesungen, das Sie auch für sich nehmen? Und haben Sie eine Empfehlung für uns, wie wir das angehen können, mit Freude in die Arbeit zu gehen?
Ja, also die Haupttriebfeder, die Freude an der Arbeit verursachen kann, ist, wenn man den Sinn in seiner Tätigkeit erkennt. Es gibt natürlich Tätigkeiten, die gefühlt sehr sinnfrei sind. Also ich sitze jetzt auch nicht gerne bei mir zu Hause in meinem Arbeitszimmer und erstelle dann meine Steuererklärung wie jeder Bürger. Das mache ich auch mit einem gewissen Unmut, aber da muss man eben durch. Es gibt natürlich ganz viele Tätigkeiten, bei denen ist es sehr klar, welcher der Sinn der Tätigkeit ist. Wenn ich jetzt an Ärzte, an Pflegekräfte, an Arzthelferinnen, an Rettungsdienste, an Feuerwehr, Polizisten denke, da ist es ganz einfach zu sehen, was der Sinn in der Tätigkeit ist. Ein bisschen schwieriger wird es dann vielleicht, wenn ich beispielsweise bei der Firma Brose in Bamberg bzw. Coburg bin und die Firma elektrische Fensterheber herstellt. Da ist der Sinn nur indirekt zu vermitteln. Natürlich macht es Freude, wenn man per Knopfdruck seine Scheibe hoch und runter fahren kann, aber der tiefere Sinn der Tätigkeit ist dann nicht ganz so augenscheinlich. Und insofern muss man dann quasi immer hinter das eigentliche Produkt oder Dienstleistung schauen, die das Unternehmen dann anbringt. Und dann quasi, ich drücke mich jetzt betriebswirtschaftlich aus, an den Endkunden denken, der dann eben doch eine Freude daran hat, wenn dieses Feature im Auto dann so reibungslos funktioniert.
Wir sprechen heute ja unter anderem mit dem Schwerpunkt doch strategische Führung. Auch später Sie nochmal im Gespräch mit Martin Lang in den RHI-Kontexten. Wer ist denn am offensten für Veränderungen? Derjenige, der die Organisation führt oder diejenigen, die geführt werden?
Also ich nehme es heute so wahr, dass es häufig beide sind. Sehr häufig gehen die Initiativen auch von den Mitarbeitern aus, weil auch in den Mitarbeitern mit oder ohne Führungsfunktion unheimlich viel Neugierde stecken kann. Also je nach Kultur in dem jeweiligen Unternehmen und natürlich auch je nach Persönlichkeit des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin. Aber man nimmt aktuell fast schon so eine Art Bewegung wahr, so eine Art Öffnung nach außen der Unternehmen. Mitarbeiter engagieren sich beispielsweise in Meetups, tauschen sich über Organisationsgrenzen hinaus mit anderen über bestimmte Dinge aus. Und das muss gar nicht unbedingt was Fachspezifisches sein. Oder sie engagieren sich in beispielsweise in Nürnberg, gibt es eine ganz interessante offene Organisation, den sogenannten Innovationsbeirat, eine Non-Profit-Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, offene Systeme zu postulieren, und da sind die Türen auch tatsächlich offen. Da kommen Unternehmer fragen, wie kann ich denn dieses oder jenes Problem lösen, und die Interessierten aus dem Innovationsbeirat setzen sich dann mit ihm zusammen und diskutieren über das Problem. Da kommt dann aber auch keine Rechnung hinterher, also es sind keine Unternehmensberater, sondern das ist ein ganz offener Austausch. Häufig geht es auch von den Führungskräften aus, wenn ich da den Innovationsbeirat nochmal erwähnen darf. Der hat nämlich mit der Stadt Nürnberg, mit dem Wirtschaftsdezernenten, dem Dr. Fraß, ein Barcamp organisiert, ein sogenanntes Geschäftsführer-Barcamp, bei dem Vorstände, Geschäftsführer von großen, aber auch kleinen Unternehmen in Nürnberg eingeladen wurden, um ganz offen über Themen, Probleme, Herausforderungen der aktuellen Zeit in deren jeweiligen Unternehmen miteinander zu sprechen. Und es waren ungefähr 120 Teilnehmer. Also man sieht, dass auch die Vorstands- oder Geschäftsführerebene durchaus interessiert ist an einem Austausch. Und das begrüße ich natürlich sehr. Und ich denke, dass sich die Wirtschaftswelt auch deutlich in die Richtung weiterhin entwickeln wird. Also das heißt, Offenheit auf allen Ebenen sollte das Ziel eines jeden Unternehmers sein.
Sie sind fest regional verwurzelt. Ich höre das aus Ihren Antworten. Nürnberg, selber wohnen Sie mit Ihrer Familie in der Fränkischen Schweiz, waren aber auch europaweit unterwegs, und letzten Endes haben Sie auch in Spanien Ihre Promotionszeit verbracht und dort auch promoviert. In der interkulturellen Forschung gibt es eine Art Witz. Und zwar muss ein Kapitän die Leute von Bord bringen, weil ein Notfall passiert ist. Und es sind wahnsinnig viele Nationalitäten an Bord. Sein Adjutant möchte ihm helfen, sagt aber, ich krieg die Leute nicht runter. Und der Kapitän sagt, es ist ganz einfach. Den Deutschen musst du sagen, es ist deine Pflicht. Den Engländern musst du sagen, wenn ihr springt, bekommt ihr was umsonst. Den Italienern sagst du einfach, es ist verboten. Ist an diesen Klischees was dran? Sehen Sie das in der Führungswelt an unterschiedlichen Führungsstilen mit Ihrer Erfahrung?
Durchaus. Ich habe einen spanischen Hintergrund. Meine Mutter ist aus Spanien, und wie Sie schon gesagt haben, bei uns in Franken, also ich komme aus der Erlanger-Forchheim-Ecke, um genauer zu sein. Und das sind interkulturelle Ehen sehr häufig. Siemens bedingt. Mein Vater war in Spanien, hat da meine Mutter kennengelernt vor über 50 Jahren und haben dann geheiratet und wohnen seitdem eben in der Fränkischen Schweiz. Und ich dachte eigentlich, aufgrund der vielen Sommerurlaube, die ich mit meiner Familie, mit meiner Schwester, meinen Eltern in Spanien verbracht habe und heute auch mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinen drei Kindern, dachte ich eigentlich, ich kenne die spanische Kultur sehr gut. Und als ich dann das erste Mal beruflich in Spanien unterwegs war, von Schaeffler aus war das, da waren wir in einer kleinen Tochterfirma, 200 Mitarbeitern, ein Werk war das im Norden Spaniens, im Baskenland, und wir sollten da SAP einführen. Und als es dann zur Mittagszeit kam, sind wir dann mit den Kollegen aus der Finanzabteilung in die Kantine gegangen, und ich dachte mir, Mensch, für 200 Mitarbeiter sind diese drei Tische hier mit jeweils 4-5 Stühlen aber ganz schön wenig. Wie organisieren die das denn? Und dann hieß es, nee, Moment, also diejenigen, die im Werk arbeiten, die haben ihre eigenen Kantine. Ich so, okay, na gut. Und dann hatte ich aber auch mit dem Geschäftsführer noch eine kleine Sache zu besprechen und gesagt, Mensch, wann kommt der denn? Kommt der jetzt auch dann zum Essen? Nee, also die drei aus der Geschäftsführung, die haben wieder ihre eigene Kantine. Und ich dachte, okay, also das riecht hier nach einer sehr großen Power Distance, wie es Hofstede sagen würde. Und das war mir so nie bewusst. Und also Spanien familiär kennenzulernen, ist wieder eine ganz andere Sache, als es im beruflichen Kontext kennenzulernen. Und auch wenn man denkt, man kennt die Kultur, gab es doch ein paar Überraschungsmomente. Tatsächlich ist so etwas wie die Machtdistanz, wie sie Hofstede nennt, in Deutschland deutlich niedriger. Da kann ich jetzt auch zu meinem Chef gehen und sagen, Mensch, Thomas, ich finde deine Idee nicht so gut. Ich würde das anders machen. In Spanien würde man tendenziell wahrscheinlich dann auch nicht Thomas sagen, sondern dann eher Mr. Senor González. Schon mal kein Vornamen, sondern den Nachnamen. Und da begegnet man dem dann doch mit etwas mehr Respekt und etwas mehr Distanz.
Das heißt, nicht nur die Organisationen führen sich mit gewissen Stilen, sondern wir auch individuell in kleinen Teams untereinander. Jeder von uns führt aber doch irgendwie an einer Stelle. In der Familie, als Mutter, als Vater, in vielleicht außerhalb der beruflichen Strukturen, in Vereinen oder wo auch immer man sich oder Frau sich engagiert. Würden Sie sagen, es gibt dennoch Schnittmengen von individueller Führung und organisatorischer Führung? Empfiehlt es sich zu trennen zwischen den beiden?
Es ist eine ganz schwierige Frage. Also ich denke, dass es einer Führungskraft relativ schwer fällt, auf einer individuellen Ebene ganz anders zu führen als auf einer organisationalen Ebene. Natürlich kommuniziere ich mit einem Mitarbeiter direkt anders, als wenn ich jetzt die ganze Mitarbeiterschaft auf einmal adressiere, weil ich zu bestimmten Mitarbeitern, die ich länger oder kürzer kenne, natürlich auch eine ganz unterschiedliche Beziehung habe und ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Und solche Dinge müssen berücksichtigt werden. Deswegen kann ich da nicht alle über einen Kamm scheren. Das heißt, eine Unterschiedlichkeit in der Führung individuell und organisational ist zu erwarten, hängt natürlich auch von der Größe des Unternehmens ab. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt beim Mittelständler bin mit 200 Mitarbeitern oder ob wir jetzt von Siemens sprechen.
Sie unterstützen Organisationen auch bei ihrer internen kulturellen Entwicklung, anders ausgedrückt bei einer Überarbeitung der Unternehmenskultur. Raten Sie Mitarbeitenden, sich mit ihren Vorstellungen, Ideen und Kompetenzen einzubringen in diesen Prozess?
Unbedingt. Anders ausgedrückt, es geht eigentlich gar nicht anders, weil jedes einzelne Organisationsmitglied schafft in der Organisation einen Beitrag zur Kultur. Jetzt komme ich wieder mit Hofstede. Er hat nämlich gesagt, was die Persönlichkeit eines Individuums ist, ist die Unternehmenskultur in einem Unternehmen oder in einer Organisation. Man kann quasi sagen, Watzlawick hat gesagt, man kann nicht kommunizieren. In einem Unternehmen würde ich sagen, man kann nicht Kultur. Das heißt, alles, was ich tue, jede Aktion, auch jede unterlassene Aktion, schafft ein Stück weit Kultur in der Organisation, in dem Unternehmen. Und letzten Endes ist es wichtig, dass eine Organisation eine Art Leitfaden hat, welche Kultur möchten wir hier haben, aber trotzdem noch mit der Möglichkeit eines gewissen Spielraums, einer Bandbreite, die akzeptabel ist, in der man sich dann auch ausleben kann, in der dann auch Unterschiedlichkeiten akzeptiert, idealerweise vielleicht sogar gewünscht sind, ja. Aber trotzdem gibt es dann auch Grenzen, bei denen es dann wichtig ist, dass man sie dann eben auch einhält. Und das spielt insbesondere dann auch bei den Schlüsselpositionen in den Unternehmen und natürlich bei den Führungspositionen eine Rolle. Da hätte ich eine Anekdote und ich erinnere mich an ein Unternehmen, da hatte der Vorstand gesagt, sie haben tatsächlich ein kulturelles Problem im Unternehmen, das haben sie soweit schon eruiert, ob ich denn helfen könnte, das Unternehmensleitbild abzudaten, so als Initiationspunkt für die Veränderung einer Kultur, dass man Aufhänger hat. Und ich habe gesagt, na klar, das kann ich gerne machen, aber ich möchte es nicht einfach nur moderieren, ich möchte das Unternehmen schon auch ganz gerne verstehen und habe für den Zweck dann Interviews geführt und unter anderem mit dem Vorsitzenden des Betriebsrates. Dabei muss man wissen, dass der Betriebsratsvorsitzende diesen Posten seit 20 Jahren schon inne hatte. Und natürlich auch nicht mehr zurück in seine Linienfunktion wollte. Und in dem Gespräch oder zum Ende des Gespräches hat er dann gesagt, Herr Müller, vor Ihnen waren schon viele Unternehmensberater da und die haben nichts verändert und Sie werden auch nichts ändern. Im ersten Moment war ich natürlich ein bisschen geschockt ob dieser Aussage Und ich habe dann geantwortet, es ist eigentlich auch gar nicht meine Aufgabe, hier etwas zu ändern, sondern es ist eigentlich Ihre Aufgabe, hier etwas zu ändern, weil Sie sind das Organisationsmitglied. Ich kann nur an die Hand nehmen und unterstützen, aber den Weg gehen müssen Sie selber. Ich habe dann weiter ausgeführt, wenn ich zum Arzt gehe, und der Arzt sagt, Herr Müller, Sie müssen sich gesünder ernähren und mehr bewegen. Kann ich natürlich auch antworten. Ich war vor Ihnen schon bei vielen anderen Ärzten und die haben nichts verändert und Sie werden auch nichts ändern. Aber letzten Endes ist es ja meine Aufgabe. Und ich glaube, er hat es dann auch verstanden. Ich hoffe es zumindest, ja. Aber es signalisiert die Sichtweise auf das Unternehmen und vor allem eben auch die Sichtweise auf die eigenen Verantwortungen und Aufgaben. Und da muss man manchmal, glaube ich, schon den Blick tatsächlich ein bisschen gerade rücken bei dem einen oder anderen.
Auf gesellschaftlicher Ebene verstehen wir Politik als das Lösen von Problemen. Im Unternehmen sehen wir nach Ihrer Definition das Zusammenwirken der Mitarbeitenden und der Führungsebene auch als das Lösen von Problemen. Für welches Problem wären Sie eine gute Lösung?
Also ich denke, dass ich alleine wahrscheinlich die allerwenigsten Probleme lösen kann, ob jetzt im unternehmerischen oder im gesellschaftlichen Kontext. Es gibt da Bewegungen, die ich sehr begrüße. Aufgrund der Digitalisierung gibt es viele Bemühungen in Kommunen, die Bürger bei der politischen Entscheidungsfindung mit einzubinden. Also verzeihen Sie, wenn ich jetzt wieder auf Franken zurückkomme, beispielsweise in der Stadt Hof, in Oberfranken oder auch in Bamberg im Rahmen von sogenannten Smart City Projekten sind Plattformen, Internetseiten etabliert worden, bei denen sich die Bürger eben an der Meinungsbildung beteiligen können, auch an der Gestaltung verschiedener Aspekte, mit denen sich dann die Stadträte, der Bürgermeister dann beschäftigen. Und so hat quasi der Bürger einen unmittelbaren Zugang zu seinen gewählten Vertretern. Und wenn ich da jetzt eine Parallele ziehe zu den Unternehmen, bei denen ich ja auch mir wünsche, dass die Mitarbeiter sich einbringen, dass es auch erwartet wird, dass sich der Mitarbeiter einbringt und nicht nur, wenn er gefragt wird, sondern dass er proaktiv mitgestalten darf, was die große Masse der Mitarbeiter auch will, was zumindest meine Wahrnehmung ist. Und genauso sollte das auch im politischen und gesellschaftlichen Kontext stattfinden. Und solche Barcamps, wie ich sie vorhin erwähnt habe, werden nicht nur in Unternehmen Sinn machen, sondern sind genauso auch angebracht im politisch-gesellschaftlichen Kontext, weil sie eine Plattform, eine Möglichkeit bieten, bei der jeder, der sich einbringen möchte, auch zu Wort kommt. Und diese Plattformen können auch von Kommunen, von Bürgermeistern, von Stadträten genutzt werden, um die Bürger bei der politischen Meinungsbildung oder auch bei der Entscheidungsfindung oder zumindest der Entscheidungsvorbereitung zu unterstützen. Und solche Initiativen sind absolut begrüßenswert und ich bin mir auch sicher, dass sie in Zukunft eine breite Basis finden werden und sich etablieren.
Aus Ihren Worten heute habe ich mitgenommen, dass es Ihnen wichtig ist, deutlich zu machen, wer führt, strategisch, organisational oder auch individuell, soll immer sein Augenmerk darauf richten, die zu Führenden mitzunehmen, als Persönlichkeiten wahrzunehmen, mit ihren Bedürfnissen und Anliegen zu sehen und eine Vertrauenskultur zu schaffen. Mit dem Wissen, was würden Sie Ihrem früheren Selbst heute empfehlen, wenn Sie nochmal am Anfang Ihrer Karriere stehen würden?
Also tatsächlich habe ich mir die Frage schon häufig gestellt, mit dem Wissen, das ich heute habe und mit den Erfahrungen, was würde ich denn dem kleinen 13-jährigen Frank sagen, der am Gymnasium immer nicht lernen wollte? Es ist mit Sicherheit verdammt schwer. Ich wüsste, um ehrlich zu sein, auch nicht, ob ich an den 13-Jährigen so richtig rankomme. Ist mit Sicherheit auch ein schwieriges Alter, um an die Jugendlichen heranzutreten und sie von der Sinnhaftigkeit bestimmter Dinge zu überzeugen. Die Bedürfnisse der Menschen verändern sich im Laufe der Zeit. Als Kind, als Jugendlicher hat man natürlich andere Ziele, andere Wünsche, auch andere Träume als im Erwachsenenalter. Aber die Wünsche sind auch sehr unterschiedlich zwischen den Kindern. Und genauso verhält es sich auch bei den Erwachsenen. Jeder Erwachsene hat andere Ziele, hat andere Dinge, die ihn motivieren, die Sinn in seinem Leben machen. Und als Führungskraft oder auch als Elternteil ist es einfach wichtig, dass ich auch über diese Ziele und Wünsche Bescheid weiß. Und die auch bei der unternehmerischen Zielerreichung beispielsweise, dass ich die auch genügend berücksichtige. Genauso, dass ich auch bei einem Kind, das heranwächst, das sich vielleicht nicht für Schule interessiert, dass ich trotzdem weiß, was sind denn die Dinge, die ihn bewegen. Und mit Sicherheit lässt sich da dann auch ein Mittelweg gestalten, sodass einerseits die Ziele des Jugendlichen, aber auch die, ich nenne es jetzt mal Ziele der Eltern, nämlich ein adäquates Heranwachsen, sicherzustellen, sich eben ermöglichen lässt. Bezogen auf die Mitarbeiter ist es wichtig, dass insbesondere die Entwicklungswünsche und Bedürfnisse der jeweiligen Führungskraft bekannt sind, dass sie weiß, in welche Richtung möchte denn der eine Mitarbeiter oder der andere Mitarbeiter gehen, um diese Ziele in eine gewisse Harmonie mit den Abteilungs- oder Segment- oder Unternehmenszielen zu bringen. Das ist, glaube ich, eine der ganz großen Herausforderungen und bedingt darum dann auch ein echtes Interesse der Führungskraft an dem Mitarbeiter. Die Führungskraft sollte die individuellen Wünsche seiner Mitarbeiterschaft kennen und auch respektieren. Das kann im Zweifelsfall sogar so weit gehen, dass eine Führungskraft sagt, Mensch, lieber Mitarbeiter, ich weiß, wie du dich entwickeln willst, was du dir für die Zukunft wünschst, also welche persönliche Vision du in dir trägst, und ich helfe dir, ich gebe dir die Hand und entwickle dich bis zu dem Punkt, bis zu dem wir dich eben in dieser Organisation begleiten können. Und im Zweifelsfall bedeutet es dann auch, dass ich sage, Mensch, lieber geschätzter Mitarbeiter, ich könnte dir jetzt vorheucheln, dass es ja doch besser ist, deinen Werdegang bei uns fortzusetzen, aber in Wirklichkeit, wenn du dich wirklich weiter entfalten willst, dann musst du das in einem anderen Unternehmen tun, weil wir dir das nicht bieten können. Und das wäre für mich eine echte Führungskraft, wenn er so offen ist und den Mitarbeiter im Zweifelsfall dann auch an das nächste Unternehmen dann empfiehlt. Und genauso ist es eben auch bei den Kindern. Jedes Elternteil sollte ein echtes Interesse haben, seine Kinder adäquat auf den Lebensweg, den er dann alleine gehen wird, vorzubereiten. Und deswegen ist es eben wichtig zu wissen, was will denn mein Kind eigentlich? Und wie gesagt, natürlich verändern sich diese Wünsche gerade in den jungen Jahren sehr deutlich. Auch die Berufswünsche. Zuerst möchte man Prinzessin werden. Wenn ich jetzt an meine 6-jährige Tochter denke, dann am Ende werden sie dann doch Arzt oder vielleicht Krankenschwester oder was auch immer. Und aber diese Interessen zu kennen und auch zu respektieren und das Kind entsprechend auch zu fördern, ist, glaube ich, eines der ganz großen Aufgaben familiärer Führung.
Respekt fördern und fordern, dafür braucht es ein vertrauensvolles Umfeld. Nicht jeder Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin würde heute sagen, dass ihre Organisation offen ist oder sie die Möglichkeit haben, in einem vertrauten, geschützten Raum mit ihrer Führungskraft zu sprechen. Wie beurteilen Sie das?
Es ist wirklich sehr häufig zu sehen in Organisationen, dass sich Mitarbeiter zweimal überlegen, was sie sagen und zu wem sie sagen. Und es kostet natürlich viel Energie, ständig überlegen zu müssen, kann ich das jetzt sagen, kann ich das so direkt sagen oder muss ich da aufpassen? Die Erfahrung hatte ich im Freundeskreis. Ich hatte einen Freund, bei dem hatte ich das Gefühl, dass seine Freundin sich von ihm aushalten lässt. Und es hat mir geschmerzt, das zu sehen, und habe mich gefragt, steht mir das zu, ihm zu sagen, Mensch, pass mal auf, ich sehe das so und so, oder trete ich ihm da zu nahe, weil eigentlich geht es mich ja nichts an. Und ich habe mir dann gedacht, nee, ich gehe jetzt den Schritt und bin dann mit ihm spazieren gegangen und habe ihm dann meine Bedenken geschildert. Und zu meiner Überraschung hat er dann gesagt, Mensch, Frank, weißt du, das sehe ich genauso wie du. Ich habe es aber noch nicht übers Herz gebracht, ja. Und das hat mich gelehrt, diese Situation, dass es doch sinnvoll ist, die Sachen so zu kommunizieren, wie man sie denkt. und offen und ehrlich ist. Und wenn dann eben die Antwort kommt oder die Erfahrung gemacht wird, ich hätte es besser für mich behalten sollen, dann kann man sich auch die Frage stellen, ob ich in der Organisation eigentlich richtig bin, ob man da meine Meinung wirklich wertschätzt und ob man überhaupt daran interessiert ist, was ich hier zu sagen habe.
Würden Sie sagen, Sie sind eher Bauch- oder Kopfmensch?
Ich würde sagen, spontan, dass ich ein Bauchmensch bin. Wenn ich aber die Persönlichkeitstests, die ich auch aus Interesse und akademischen Zwecken selbst durchlaufen habe, ansehe, dann wird da ziemlich deutlich, dass ich doch immer einen Hang zur Analytik habe und zum Hinterfragen. Und insofern weiß ich gar nicht so wirklich, welche der beiden Dimensionen bei mir jetzt übergewichtet beziehungsweise untergewichtet ist.
Ihre berufliche Leidenschaft spiegelt sich ja auch im Privaten wider. Was würden Sie sagen, bei welcher Tätigkeit sind Sie im Flow, wenn Sie nicht beruflich unterwegs sind?
Im Flow bin ich definitiv, wenn ich beispielsweise mit meinem Sohnemann in der Fränkischen Schweiz auf dem Mountainbike unterwegs bin. Inzwischen ist es so, dass er mich deutlich abhängt, obwohl er gerade mal 12 Jahre alt ist. Und da fühlt sich der Flow dann manchmal nicht ganz nach Flow an. Das macht mir natürlich einen ganz großen Spaß. Die Fränkische Schweiz bietet natürlich auch ganz viele andere Freizeitaktivitäten und Freizeitmöglichkeiten. Und ich genieße es vor allem dann, Zeit mit der Familie zu haben. Aufgrund meiner beruflichen Situation kommt sie aber auch immer deutlich zu knapp.
Und mal ganz aus dem privaten Nähkästchen, welchen Film würden Sie uns empfehlen, sollten wir uns auf jeden Fall angeschaut haben?
In meinen Vorlesungen ziehe ich immer Parallelen zu Filmen und dann wird mir immer deutlich.
Oh, dann mache ich meine Frage gleich anders. Empfehlen Sie uns die 3 Best-Offs, die wir uns, nachdem wir diesen Podcast gehört haben, doch einmal anschauen sollten.
Mir fällt dann immer auf in den Vorlesungen, dass ich, glaube ich, zu viel Fernseh schaue, also zu viele Filme schaue. Also es gibt unheimlich viele lehrreiche und inspirierende Filme. Ein Film, der mich tief beeindruckt, ist das Streben nach Glück mit Will Smith. Dann gibt es aber noch ganz viele andere sehr motivierende oder ergreifende Filme. Das Leben in mir mit Javier Bardem beispielsweise oder Schmetterlinge und Taucherglocke. Und ansonsten ein Film, den ich mir immer wieder angesehen habe, war Ein Herz im Winter, ein französischer Film. Und ja, also ich könnte jetzt deutlich weitermachen. Es ist immer eine Frage der Stimmung, welcher Film jetzt gerade passt.
Wie bringen Sie das in die Vorlesung ein?
Ganz unterschiedlich, je nachdem. Ich versuche in den Vorlesungen immer Parallelen zu ziehen zu den Erfahrungen, die ich in der Praxis gesammelt habe. Und manchmal ziehe ich dann eben auch Parallelen zu Situationen in Filmen. Und beispielsweise ein Film, der mich auch tief beeindruckt war, war der Film Platoon von Oliver Stone, bei dem Charlie Sheen einen freiwilligen Soldaten im Vietnamkrieg spielt, der zwei Vorgesetzte hat. Einmal Sergeant Elias von William Devoe gespielt und einmal den Sergeant Burns, der von Tom Berenger gespielt wird. Und der eine ist der harte, kantige, herzlose, empathielose. Und der Sergeant Elias ist der Einfühlsame, der Verständnisvolle, der Lockere, der sich aber trotzdem um seine Soldaten kümmert. Und der Hauptdarsteller, also Charlie Sheen, schreibt immer an seine Eltern einen Brief und da schreibt er dann, dass er sich fühlt wie ein Kind, das zweier Väter geboren ist. Das ist also tief beeindruckend und das dann noch vor dem Hintergrund dieses schrecklichen Krieges.
Herr Müller, ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft, im RHI-Podcast mitzuwirken, für Ihre Impulse und Ideen, für das Teilen sehr persönlicher Momente aus Ihrem Werdegang und vor allen Dingen, dass Sie mit uns Ihr Wissen geteilt haben, wie persönliche Entwicklung auch in einem Vertrauensverhältnissen in Organisationen eingebracht werden können und diese zu Stärke führen. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne, ich danke auch Ihnen und schade, dass es schon vorbei ist. Ich hätte gerne noch eine Stunde länger mit Ihnen gesprochen.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!